Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag, 14 Uhr, Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Heute ist der zweite Dienstag im Monat und der gehört traditionsgemäß dem Nachhaltigkeitsreport. Neuerdings hat die Redaktion von Josef Alke und mir Unterstützung von Nadine Baumann bekommen von der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte. Deshalb haben wir auch ein neues Intro für die Sendung kreiert, das sich so anhört.
Nachhaltigkeit in deiner Kommune, in deiner Region. Zukunft vor Ort gestalten. Persönlichkeiten, Initiativen, Projekte für eine nachhaltige Zukunft. Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer, Josef Alke und Nadine Baumann.
Also, künftig wird das Stadtgespräch mit dem Nachhaltigkeitsreport immer damit beginnen. Heute wollen wir uns konkret einem Beitrag zur Bundesgartenschau in Erfurt widmen. Auf dem mittleren Plateau des Petersberges hat dort der Garten der Verbände einen Platz gefunden. Welche Verbände den gestaltet haben, was dort zu sehen und zu erleben ist, erklärt uns in einem Zoom-Interview Frank Mittelstädt, Agenda 2030-Koordinator der Stadtverwaltung Erfurt sowie Mitglied der Bürgerstiftung Erfurt. Aber vorher hören wir die Gruppe Keimzeit mit Zukunft. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Zu Gast in diesem Nachhaltigkeitsreport ist heute Frank Mittelstädt, Agenda 2030-Koordinator der Stadtverwaltung Erfurt. Und Frank Mittelstädt koordiniert den Garten der Verbände, der anlässlich der Bundesgartenschau auf dem Petersberg errichtet wurde. Hallo Frank, schön, dass du da bist und uns heute mehr über den Garten der Verbände erzählst. Ja, aufgrund der aktuellen Situation hatten noch nicht so viele Menschen das Vergnügen, die Bundesgartenschau selbst zu besuchen. Und vielleicht könntest du uns deshalb kurz zu Beginn mal beschreiben, was die Gäste denn erwartet, wenn sie den Garten der Verbände auf dem Petersberg aufsuchen.
Ja, gerne. Das ist, wie es ist. Die Buga als solche in ihrer Gestalt ist natürlich eine Leistungsschau des Gartenbaus als solche oder des Gartenlandschaftsbaus und hat natürlich auch einige Raffinessen halt zu bieten, auch wenn halt zum Beispiel Veranstaltungen gerade nicht stattfinden. Ich denke, für mich persönlich, ich bin aber auch Gärtner, ist es immer ein Highlight, auch zu jeder Jahreszeit da oben zu sein. Deswegen kann man jetzt auch eine ganze Menge sehen. Speziell bei uns im Garten der Verbände haben wir natürlich auch eine sehr tiefgehende Planung drin, was halt zum Beispiel auch Stauden und Gewächse angeht. Wir haben dort über wilde Blumenzwiebeln bis hin halt zu Frühblühern und in den Stauden viel drin. Die Kirsch- und Apfelblüte ist jetzt auf unserer Mini-Streuobstwiese, die wir uns dort aufgestellt haben und bietet hier tatsächlich auch für den erfreulichen Naturbeobachter, der es da oben hinschafft, halt ein schon ansprechendes Bild und man kann halt auch erahnen, halt wie das dann in Grün aussieht. Ansonsten haben wir natürlich auch versucht, dort oben mit Strukturen zu arbeiten. Wir haben eine Bühne mit drin, wir haben einen Geodom mit drin, also eine geodätische Kuppel, die natürlich auch spannend sind, die einfach mal zu schauen. Das ist im Grunde eine Architektur, die aus ganz, ganz wenig Material besteht und hier sogar noch im Speziellen aus Recyclingmaterial und trotzdem im Grunde einen riesengroßen Raum bildet. Und alleine diese Wirkung mit den unterschiedlichen Aktionsräumen, die in dem Garten halt auch zu finden sind, die lassen sich tatsächlich auch jetzt erfahren. Das war tatsächlich auch Ansatz eigentlich, dass wir gesagt haben, gut, wir arbeiten hier nur mit Ehrenamtlichen, mit den ganzen Verbänden. Der Garten muss auch funktionieren können, ohne dass da ständig jemand oben ist. Denn das kann man im Ehrenamt im Grunde für diese lange Laufzeit der Buga, die geht ja bis Oktober, eigentlich nicht gewährleisten, vor allen Dingen nicht vertraglich. Ne? So, und deswegen haben wir uns von Anfang an überlegt, mit Bannern zu arbeiten, mit halt irgendwie Räumen, die man erfahren kann, zu arbeiten, dass der Garten auch ganz ohne Personal funktioniert. Und bisher tut er das tatsächlich auch. Wir haben ganz viel positives Feedback.
Was passiert in diesem Geodom?
Der ist natürlich angelegt für ein Veranstaltungsprogramm. Wir haben dort oben ein Vereinskonglomerat binden können von Art for Life, Youth Garage und Next Level e.V., die den aufgestellt haben für eine Veranstaltungsreihe, die nennt sich Zusammenwachsen. Das ist im Grunde ein internationaler Austausch auf Europaebene, der halt jetzt sogar auch online funktioniert, wo halt viele Kulturschaffende mit dabei sind, die sich hier in Erfurt zum Beispiel auch niedergelassen haben, so aber auch den Austausch in ihrer Heimatregion halt irgendwie suchen. Und ja, das wird jetzt im Grunde ausgelagert, weil wir natürlich auch Sonderveranstaltungen, auch wenn sie halt unter Infektionsschutzbedingungen hier mit genehmigtem Konzept der Stadtverwaltung tatsächlich durchgeführt hätten werden können, ist das aber nicht im Sinne der Buga, da jetzt irgendwelche Sonderveranstaltungen halt durchzuführen. Deswegen findet auch sowas da oben nicht statt. Aber das wäre eine Auslastung im Grunde schon für den Gesprächspavillon und haben natürlich auch immer wieder Anfragen, um unsere Veranstaltungsreihe noch weiter zu verdichten. Wir werden ja jetzt in die Gelegenheit kommen, auch unsere Veranstaltung nachzuholen, das dann in den Sommer zu verlegen, so dass wir da oben im Grunde vielfältiges Programm haben.
Es gibt eine Streuobstwiesenteil, ein Streuobstwiesengürtel. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was da angebaut ist und warum man sich für diesen Streuobstwiesengürtel entschieden hat.
Na, warum man sich dafür entschieden hat, ist ja im Grunde einfach zu beantworten. Wir haben unsere Verbände abgefragt, gerade in dem Bereich, Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber auch Umwelt- und Naturschutz. Da sind halt tatsächlich viele Aktive, weil es halt einen stark sozialen Charakter hat, auch nur zu ernten, da sich um Pflanzen bzw. Bäume zu kümmern und so. Und die Streuobstwiese tatsächlich ein biologisch diverser Hotspot ist. Also wir haben hier eine hohe Dichte an bedrohten Arten. Wir haben eine Wechselwirkung zum Menschen hin, dass der Mensch quasi den Eingriff in diese Streuobstwiese macht und dadurch die Flächen einfach noch potenzieller werden. Und das ist eine Wechselwirkung, die wir gerne auch zeigen möchten im Rahmen des Umweltschutzes und des Naturschutzes, dass man hier zusammen mit der Natur tatsächlich auch ganz, ganz tolle Sachen machen kann. Ein Eingriff heißt nicht immer nur Zerstörung der Natur, sondern kann dem tatsächlich auch Vorlauf bieten und hier tatsächlich auch die biologische Vielfalt zum Beispiel fördern. Deswegen sind uns solche Aspekte halt ganz wichtig, die zu zeigen. Und ein Streuobstwiesengürtel als solcher, das war im Grunde Konsens. Das hat niemand in Frage gestellt, so einen tollen Sachen da oben auszustellen. Wir haben das natürlich ein bisschen auf Gartenshow, ich sag mal, getrimmt, indem wir halt wirklich junge Bäume viel enger gestellt haben, als sie dann auf der Streuobstwiese tatsächlich stehen. Einfach nur, weil wir natürlich auch ein gewisses Bild dort oben vermitteln wollen. Nichtsdestotrotz kommt das aber genau deswegen vielleicht auch rüber. Ne? So, wir haben dort alte Sorten vornehmlich halt reingestellt, von Apfelkirsche über Pflaumen, gerade weil die natürlich auch nochmal als Hochstamm gezogen werden, also wirklich als große, imposante Bäume. Das liegt in der Programmatik der Streuobstwiese, weil eigentlich drunter beweidet wird, also wirklich auch mit Großvieheinheiten, also mit Rind und Pferd etc. Passiert heute nur noch wenig, aber das ist im Grunde der Streuobstwiesencharakter. So arbeitet man dann mit großen Bäumen. Hier haben wir auch eine Sortenauswahl drin, gerade weil es die alten Sorten sind, die sind super robust und anpassungsfähig an zum Beispiel halt Trockenphasen und so. Das haben wir im Rahmen einer Untersuchung auf der Schwedenschanze verschiedene Standorte halt wirklich dann ausgesucht, halt irgendwie die klimatisch liegen etc. Da ist eine große Konzeption gelaufen und dafür wurden im Grunde diese Bäume dann auch angeschafft, die hier auf der Buga zwischenstehen und danach dann auf die Schwedenschanze auch gepflanzt werden.
Frank, kannst du bitte nochmal auf die Gartengestaltung eingehen? Da gibt es Nützlingsflächen, was wird da zu sehen sein? Und Mehrwegflächen, was muss man sich denn darunter verstehen? Was ist da zu sehen für die Leute?
Na, die Nützlingsflächen, wir haben uns so ein bisschen verabschiedet von Klischees, ne? Dass wir jetzt zum Beispiel ein Insektenhotel da aufstellen müssen, weil das ist eigentlich zu einfach, ne? So der Gedanke irgendwie Nützlingsflächen als solche, die ja eigentlich aus Habitatstrukturen bestehen, also Totholz, Blütepflanzen, Steinhaufen etc., sowas halt irgendwie so sehr zu vereinfachen und damit im Grunde Lebensräume zu substituieren, die nicht zu substituieren sind, die einfach weniger werden und damit tatsächlich im Kopf tatsächlich eine Haltung einbrennen, halt irgendwie, die es macht, ah ja, ich stelle so ein Insektenhotel hin, damit tue ich was. Und nach hinten raus wird der ökologische Fußabdruck immer größer. Ne, das, um so ein Sachen tatsächlich entgegenzuwirken, haben wir gesagt, unsere Nützlingsfläche haben halt konkret Habitatstrukturen. Ne? Da geht es dann wirklich auch um großflächige Blühwiesen. Es geht tatsächlich auch um Totholzstrukturen, die halt nicht nur oberflächlich dahin liegen, sondern tatsächlich auch unterirdisch für halt viele Insekten, Distroenten halt funktionieren können. Da sind dann aber auch Infotafeln halt, die genau diese Zusammenwirkung, diese Wechselwirkung im Grunde beschreiben. Wir haben halt verschiedene Formen von offenen Flächen da, die halt wichtig sind für zum Beispiel Wildbienen und so. Also viel mehr als ein Insektenhotel und zwar um Potenzen mehr, die sich dann aber auch durchziehen zu Sandarium, Kalkschotterwiese, dann aber auch die Fettwiesen, was im Grunde so eine Art Ablauf von Sukzession auch darstellen kann. Nur, dass man sie tatsächlich wie bei einer Streuobstwiese mit der Hand einfach menschlich machen kann, selber herstellen kann und die hier um so viel mehr Potenzial bieten, ja, ich sag mal salopp, als ein Insektenhotel. Deswegen ist bei uns die Nützlingsflächen im Grunde eine Anlage, ne, so die halt dann auch wirklich ganz konkret wirken, also auch jetzt da oben. Die Mehrwegflächen als solche, das ist im Grunde auch eine Grundhaltung, die wir da oben vermitteln wollen. Es geht uns da um den Ressourceneinsatz, ja, den wir da oben ja im Grunde haben. Natürlich haben wir Geld ausgegeben für die Erstellung des Gartens, aber ja, wahrscheinlich in einem direkten Vergleich zu einer ähnlichen, ich sag mal, Ausstellungsfläche relativ wenig. Alles, was da an Material drin ist, ist im Grunde Naturmaterial. Oder halt recyceltes Material, sodass wir da von der Mehrwegfläche als solche ausgehen, die danach auch zum Großteil wieder weiterverwendet wird. Das ist auch schon so angelegt, ne? Temporäre Gärten erfordern ein Nachnutzungskonzept und das haben wir tatsächlich auch von vornherein mit geplant. Dass wir hier dann auch die Flächen oder Ausstellungsbeiträge innerhalb des Gartens halt auch danach benannt haben, war einfach auch, weil wir es vorne ranstellen wollten, weil wir tatsächlich auch zeigen wollten, dass es geht. Wir haben halt uns so ein Motto da reingebaut, das hieß mit den Füßen auf dem Flaschenboden stehen. Einfach nur, weil es irgendwie so ein Symbol hatte, ne? So einen Symbolwert hatte. Und wir haben jetzt tatsächlich so kleine Bierflaschen umgedreht als Gehwegfläche mit eingebaut. Und der Witz ist, die kann man danach wieder rausnehmen, wenn sie nicht einer mutwillig zerstört, und kann sie wieder in den Fahrkreislauf zurückgeben. Und ne, so ist es im Grunde so ein Denkansatz, halt irgendwie mit so Materialien oder Ressourcen umzugehen und zu sagen, so okay, wenn wir hier schon temporär einen Garten gestalten, dann doch bitte so, dass das Material, was hier temporär verwendet wird, danach wieder entweder in einen Pfandkreislauf zurückgeht oder tatsächlich irgendwie einer gemeinwohlorientierten Nutzung zur Verfügung steht, etc., etc. Ne, so dass man sich diese Gedanken einfach macht und nicht sagt, na, die Buga, und jetzt machen da die Umweltschutzverbände mit halt und am Ende wird alles abgeräumt und weggeschmissen. Na, mitnichten. Wenn man es doch vorher schon weiß, was dann danach passieren soll, dann kann man das doch in das Konzept mit einbinden.
Soweit die Informationen zum Garten der Verbände. Das Gespräch mit Frank Mittelstädt setzen wir nach den nächsten Musikbeiträgen fort. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Im Nachhaltigkeitsreport steht uns Agenda 2030-Koordinator Frank Mittelstädt für Fragen zum Garten der Verbände auf der Buga zur Verfügung. Wir setzen das Gespräch mit ihm fort.
Wer sind denn als Verbände die Partner konkret und wer zeichnet für welchen Teil sozusagen in der Gestaltung oder auch in der Betreuung ehrenamtlich denn dann mit sozusagen Verantwortung? Und wie ist es insgesamt organisiert?
Na, wie man sich vorstellen kann, ist, dass mit so vielen Verbänden in einem Garten halt kommunikationstechnisch nicht nur einfach. Und nichtsdestotrotz haben wir da tatsächlich eine schöne Form gefunden, die mich als Koordinator halt so ein bisschen im Hintergrund stellt, was aber auch gar kein Problem ist, denn es ist ja der Garten der Verbände und nicht der Garten der Agenda 2030-Koordination. Genau, die Bürgerstiftung als solche, im Grunde als unabhängiger Träger, ist halt hier der Hut quasi dieses ganzen Vorhabens und ist auch Unterschriften berechtigt der Buga gegenüber und die angeschlossenen Verbände, das sind BUND, NABU und Naturfreunde als bundesweite Akteure, die hier aber mit den Ortsgruppen bzw. Landesgruppen vertreten sind und darüber hinaus noch die Gemeinschaftsgärten Lagune, Fuchsfarm, Art for Life hier nochmal erwähnt mit dem Geodom, die sich dort tatsächlich dann auch zusammenfinden. Wir haben in dieser Konstellation tatsächlich die Verbände, die Akteure, die handeln Akteure, die halt ihre Tätigkeitsfelder, will ich mal meinen, also das, was sie tatsächlich in der Praxis dann auch wirklich machen, versucht halt auf diesen Garten zu projizieren. Ne? So die einen machen halt mehr so Gesprächskreise, internationaler Austausch, die anderen machen mehr so wirklich dann Umweltschutz und pflegen ganz praktisch eine Wiese, eine Streuobstwiese. Die anderen machen halt mehr Kulturangebote, soziokulturell in irgendwelchen Gemeinschaftsgarten-Settings und sowas. Und das haben wir tatsächlich auch in einem gemeinsamen Plan Prozess dann auch wirklich schön sauber hingekriegt. Es ist jeder im Grunde identifiziert sich mit dem Garten. Jeder hat einen Anteil da drin. Jeder hat sich für irgendwas auch eingesetzt, dass das da oben auch zustande kam. Und so sind die Verbände dort auch nicht nur alle vertreten, sondern auch ganz konkret in ihrem Habitus, sagt man immer, in ihrem praktischen Machen, in ihrem praktischen Umsetzen halt dann auch inhaltlich vertreten. Und das zieht sich durch, sowohl in der ganzen Planung als auch in der Gestaltung, also wie der Garten jetzt aussieht, aber auch in den ganzen Veranstaltungen, die stattfinden. Es hat jeder tatsächlich sein Eckchen, wo er arbeiten kann. Und das ist tatsächlich ziemlich schön geworden, dass das auch so gut funktioniert bis dahin.
Da sind ja ziemlich viele Dinge, die auch weiter nachgenutzt werden können. Du hast ja die Schwedenschanze schon angesprochen mit den Obstbäumen. Wo sind denn andere weitere Nachnutzungen von den Verbänden oder von der Bürgerstiftung oder euch als Stadt weiter gedanklich geplant?
Also einmal sind es natürlich die, wir haben zum Beispiel eine Hütte mit drin, eine Bildungshütte, das ist unsere BNE-Hütte, die natürlich auch weiterhin funktionieren wird. Die ist auf einem Hänger drauf und auf so einem Zweiachser und die wird danach auch wieder in den Gemeinschaftsgarten der Naturfreunde sein und gefahren werden. Und da sind halt ein Haufen Bildungsmaterial drin und dran, die dort dann auch wieder zur Verfügung stehen. Das ist im Grunde nur das einfachste Modell. Ne? So sind es natürlich auch einfach Materialien, Steine, Holz, die wir da oben verbaut haben. Großteil tatsächlich aus der näheren Umgebung zusammengefahren, Restmaterialien. Gerade darum geht es ja auch, ne? Ressourceneinsatz zu gucken. Wir haben halt wirklich viele Verbände drin oder die meisten, wenn nicht sogar alle, die halt eigene Gemeinschaftsgärten oder eigene Flächen pflegen, sodass es an Pflanzen und Material eigentlich auch gerade im Rahmen von Verbandsarbeit eigentlich immer hapert. Ne? So, man muss immer irgendwie auf Sponsorensuche gehen, wenn man mal irgendwas machen will, irgendeine Trockensteinmauer aufsetzen will und so. Und so haben wir jetzt da oben im Grunde erstmal einen Fundus und das nehmen wir uns als Solidargemeinschaft da oben für diesen Garten tatsächlich auch raus, zu sagen, wer jetzt welchen Stein oder welche Pflanze hier oben mitnimmt, das verhandeln wir erst noch. Das machen wir unter uns dann auch aus, wie wir damit umgehen. Wir haben tatsächlich eine Menge Ideen, auch mit einzelnen Streuobstwiesenbäumen, die hier der BND zum Beispiel mit eingebracht hat, die jetzt Sachstand des Gartens der Verbände sind. So haben wir das bürokratisch erstmal genannt. Und dann tatsächlich überlegen, gut, versteigern wir sie, ne, so, oder spenden wir sie für einen guten Zweck oder für die Refinanzierung einzelner Projekte, die halt im Rahmen des Gartens halt dann auch funktionieren, dass man da einfach auch ein bisschen offen mit umgeht, da auch öffentlichkeitswirksam mit umgeht. Und wenn am Ende der Bürgermeister halt für eine Wolfsmilchstaude oder für eine Nelke halt irgendwie da seine 30 Euro halt irgendwie an Spende in die Kasse gibt, halt irgendwie im Rahmen einer Versteigerung, dann ist das doch schön, dann freuen wir uns halt, ne? So, da ist auch jedem mitgeholfen. Er hat eine schöne Blume mit zu Hause, die tatsächlich auch als Wildform halt insektenverträglich etc. ist. Die kann er sich am Ende auf dem Balkon pflanzen. Funktioniert auch. Und und wir können aus dieser Initiative des Gartens der Verbände halt tatsächlich auch weitere Projekte initiieren oder uns in den Gemeinschaftsgärten weiterentwickeln.
Frank, der Garten der Fachhochschule Erfurt lässt darauf schließen, dass auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse dort vermittelt werden. In welcher Form geschieht das?
In Abgrenzung zum FH-Garten gibt es da nicht diesen Bildungsaspekt. Der ist nur in sehr rudimentären Teilen dort zu sehen. Bei uns ist er aber Schwerpunkt, ne? Also es ist einfach eine Frage des Schwerpunktes. Unser Garten ist State of the Art, auch was wissenschaftliche Arbeit angeht. Da oben im FH-Garten werden schon nochmal auch andere Praktiken zum Beispiel, was halt zum Beispiel Energieholzgewinnung und sowas halt mit dargestellt. Sowas haben wir zum Beispiel gar nicht drin. Von daher ist es auch an vielen Ecken geht's halt auch um Pflanzenverwendung, ne? Also auch das ist natürlich ein Schwerpunkt, den wir selbstverständlich mit darstellen können, was zum Beispiel, ich hatte es eingangs erwähnt, halt Kalkschotterecken und sowas, ne, Kalkschotterwiesen, aber auch Habitatfunktionen halt irgendwie von einzelnen Bäumen und so angeht. Das wird da nochmal anders aufgewertet, die Pflanzenverwendung. Da sind halt wirklich tolle, üppige Stauden drinne, die halt auch in ihrer Lichtintensität oder in ihrem Lichtbedarf dort halt fachgerecht eingearbeitet sind. Von daher ergänzt es sich schon in dem Rahmen um halt einige Themen. Aber der Garten, glaube ich, hat mehr einen Gestaltungswert, als dass er halt einen Bildungsauftrag vermittelt. Das soll gar nicht negativ gemeint sein, ne? Das ist tatsächlich, hat alles da oben, gerade im Rahmen der BUGA, seine Berechtigung. Denn da geht es ja auch um die Darstellung dieser Fakultät Forst, Landschaftsarchitektur und Gartenbau. Und ich glaube, das ist auch eine ganz schwierige Ecke, so eine Vielartigkeit an Komplexen halt dann auch zusammen darzustellen. Und das haben die Studenten hier in ihrem Entwurf geschafft und auch in ihrer Umsetzung. Die sind da leidenschaftlich dabei, das halt auch zu pflegen. Das ist wirklich erstaunlich. Wir sind Nachbarn und von daher treffen wir uns da auch ziemlich oft. Und das ist ein sehr umgängliches Verhältnis. Das ist wirklich schön.
Du hast von den sehr positiven Reaktionen gesprochen, die du jetzt in den wenigen Tagen schon erfahren hast. Was sind denn so konkret die Reaktionen? Ihr habt ja eine relativ zentrale Position, auch auf dem Petersberg-Gelände. Was ist genau das, was die Leute denn an eurem Garten der Verbände so schätzen oder so wahrnehmen?
Also relativ zentral trifft es. Ganz genau, es ist relativ zentral. Tatsächlich sind die meisten Rückmeldungen, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir im Grunde keine Veranstaltung machen können, ne? So, und dass wir den Garten im Grunde halt sich selbst überlassen müssen. Und da die meisten Menschen sind wirklich beeindruckt über BUND, NABU, aber auch diese ganzen Einzelverbände halt irgendwie, dass sie sich da zusammen auch entschließen, auf der BUGA was zu machen, ne? So, und jeder, der einen Blick in diesen Garten wagt, halt, dem wird schnell klar, okay, das ist was Besonderes hier, ne? So, gerade in der Erfurter und Thüringer Bevölkerung ist halt auch diese Stimmung bewusst halt, die zum Beispiel Naturschutzverbände halt irgendwie gegen die BUGA pflegen und hier dann tatsächlich wahrzunehmen, dass es halt auch ein Miteinander gibt, dass es auch ein Füreinander gibt. Das nehmen viele sehr, sehr positiv war. Da geht es dann tatsächlich los, dass sich die Leute dann auch mit den Werten der Verbände beziehungsweise halt mit unserem Ausstellungsgegenstand dann auch noch sich auseinandersetzen überhaupt erstmal. Ne? So, das ist dann nicht mehr nur, oh hier die schönen Blumen und die schönen Bäume, ne? Sondern dann tatsächlich, oh, das hier ein Naturschutz- oder ein Umweltschutzverband, da gucke ich nochmal genauer hin. Und da werden sie dann tatsächlich aufmerksam und gucken dann auch jedes einzelne Blümchen an halt, ne? So, wo man dann auch merkt an den Fragestellungen so, was macht denn das? Und das sieht ja aus, als wenn sie Unkraut wässern, wo ich dann da stehe und sage, na, mal genau hingucken. Das hier ist eine Wiese halt irgendwie, die hat die und die Mehrwerte. Ah, okay, das ist eine Wiese und nicht einfach nur Unkraut. Ne? Also da kommt dann tatsächlich auch ganz viel, wobei wir natürlich im Moment nicht beraten, nicht informieren dürfen, sondern wirklich nur die Besucher anhalten dürfen,
Ihr dürft nicht beraten wegen der Veranstaltungssache.
Wegen Pandemie, genau, wegen des Sicherheitskonzeptes da oben. Ja. Also wir dürfen da oben keine Informationsveranstaltungen haben, weil ja immer davon ausgegangen werden muss, dass da halt mehr als ein Haushalt stehen bleibt.
Nachhaltigkeit in deiner Kommune, in deiner Region. Zukunft vor Ort gestalten. Persönlichkeiten, Initiativen, Projekte für eine nachhaltige Zukunft. Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer, Josef Ahlke und Nadine Baumann.
Vielfältige Stadtnatur haben sich die Gärtnerinnen und Gärtner des Gartens der Verbände auf die Fahnen geschrieben. Frank Mittelstädt hat diese Arbeit mitkoordiniert und informiert über einzelne Vorhaben. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Vielfältige Stadtnatur haben sich die Gärtnerinnen und Gärtner des Gartens der Verbände auf die Fahnen geschrieben. Frank Mittelstädt hat diese Arbeit mitkoordiniert und informiert über einzelne Vorhaben.
Frank, wie wird die Fläche, weil du hast ja jetzt schon von den möglichen Spenden und Kaufen und Versteigern der Dinge gesprochen, wie wird die Fläche denn nach dem Rückbau dann nach der Buga aussehen? Bleiben einzelne Bäume oder bestimmte Gestaltungselemente da?
Ja, wünschenswert. Wir müssen im Moment davon ausgehen, dass wir da oben auf einen denkmalgeschützten Bereich sind, im Rahmen der Altstadt Erfurt, Petersberg, Zitadelle etc., so dass wir im Moment die Ansage haben, alles wird abgeräumt. Es gab im Vorfeld schon Gespräche mit dem Denkmalschutz, dort einzelne Bäume zum Beispiel stehen zu lassen. Wir haben es jetzt auch in der Ausgestaltung, also in diesen Treppenstufen zum Beispiel, also in so einer Sitzstufengeschichte und auch in der Flächenaufteilung so, ich sag mal, gut gemacht, dass es sich auch den Gedanken lohnt, halt da Sachen einfach stehen zu lassen, das halt irgendwie in Wert zu setzen damit auch. Der Denkmalschutz ist natürlich eine Instanz, die man dabei nicht einfach übergehen kann und schon mal gar nicht mit der Argumentation Aufenthaltsqualität. Da muss man vielleicht auch gemeinsam über Lösungen nachdenken, die im Rahmen von Biodiversität und Klimaschutz halt irgendwann gehen, wo vielleicht auch der Denkmalschutz angehalten sein sollte, halt sich da auch vermehrt Gedanken drüber zu machen, Exerzierplatz halt irgendwie, der versiegelt ist und halt im Grunde eine null biologische Vielfalt irgendwie hat, ist keine Lösung, ist keine zukunftsfähige Option. Das sage ich jetzt mal einfach so, ne, als auch Vertreter halt der Nachhaltigkeitsziele. Und das ist natürlich da oben in dem Moment, in dem wir unser Zeug zurückbauen, haben wir da halt einen gemähten Rasen. Das ist ein Schritt zurück, den muss man nicht gehen. Da kam auch schon ein uns allen bekannter Bürger B an und sagte, naja, mach doch eine Petition zum Erhalt dieses Gartens oder wenigstens in Teilen. Ne? So, ich mir denke, ist eigentlich gar keine schlechte Idee und sei sie nur symbolisch, ne? So, um da tatsächlich auch eine Aufmerksamkeit, die nicht nur von uns heraus als Ersteller oder Erbauer dieser Anlage halt irgendwie, sondern tatsächlich auch über die Besucher und über den normalen Menschenverstand hinaus dann tatsächlich hier eine Symbolwirkung dann auch kommunizieren kann. Ne? So, also ich fand die Idee der Petition erstmal gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, einfach mal auch eine Veranstaltung oben zu machen, zusammen mit dem Denkmalschutz, um einfach auch diese Qualität des Ortes halt dann auch zu kommunizieren, um da, ich sag mal, wenn nicht um diesen Garten der Verbände halt irgendwie dann vielleicht, aber generell da halt ein Stück weit zu sensibilisieren, wie man mit Flächen umgehen kann.
Nochmal zum Stichwort Veranstaltung. Du hast das ja gerade schon angedeutet. Gibt es denn schon vorsichtige Zukunftsprognosen, ab wann Veranstaltungen auf dem Gelände stattfinden können? Weil der Garten der Verbände ist ja als Aktionsgarten und Veranstaltungsort eben auch gedacht.
Ja, wir leben in schwierigen Zeiten. Es gibt immer eine persönliche Einschätzung und es gibt halt offizielle Aussagen. Und die offiziellen Aussagen halten sich einfach im Moment an den veröffentlichten Verordnungen. Und die lassen im Moment bis zum 9.5. nichts weiter zu, außer halt Besucherlenkung. Grünen Buga-Klassenzimmer-Veranstaltungen sind im Grunde bis zum 16.5. alle abgesagt, weil es dann natürlich auch um eine Verantwortung des Reisens geht, halt die Schüler bzw. Schülergruppen angeleitet. Können im Grunde aus ganz Deutschland buchen und uns besuchen hier. Es entspricht halt nicht einer pädagogischen Haltung, jetzt zu sagen, so egal was ist und sobald ihr dürft, kommt. Die müssen dann im Grunde von Flensburg, wo es halt vielleicht gerade geht, quer durch die Republik in einen Hotspot fahren. Und das kann halt auch nicht die Lösung sein. Ne? So sind hier die bis zum 16.5. tatsächlich auch die grünen Klassenzimmergeschichten abgesagt und alles weitere ist halt in Abhängigkeit von Inzidenzwert, Impfstatus etc. zu verstehen, bis es hier tatsächlich zu Öffnungen geben kann, kommen kann, zu halt, ich sag mal, Test im Sinne von Experimentierkonzepten im Rahmen von Veranstaltungen. Und da sind wir gespannt, ob das überhaupt auf der Buga irgendwie prädestiniert ist, um halt Sachen auszuprobieren. Denn eigentlich können wir uns das als Buga, sag ich, nicht erlauben, da jetzt auch noch irgendwie rumzuprobieren. Also es ist, denke ich, eher zu gucken, okay, dass das eine sichere Schiene bleibt, dass die Buga generell halt irgendwie geöffnet sein kann. Seien die Hürden auch noch so hoch, die Möglichkeiten an Veranstaltungen tatsächlich zu machen, werden wir höchstwahrscheinlich erstmal an anderen Ecken sehen als auf der Buga. Ist meine persönliche Einschätzung. Offiziell gibt es die Ansagen und die Verordnung, die ja im Grunde auch jeder kennt.
Es wäre natürlich toll, wenn ihr als Verbände, wie du eben schon gesagt hast, bestimmte Bäume kommen auf die Schwedenschanze, andere stehen ja jetzt auch zu dicht. Ne? Das ist ja der Gedanke einer Streuobstwiese, die Bäume könnten da ja 30 Jahre jetzt so nicht stehen und wachsen, wie sie gerade sind. Wie würdet ihr möglicherweise mit dem, was da wirklich sinnvoll als ein paar Bäume, als eine Weg oder die Sitzmöglichkeiten, die du gesagt hast, konzeptionell nah eben mit einem Gedanken an eben auch die Denkmalbehörde oder die Stadt herangetragen werden. Den Gedanken müsstet ihr euch eigentlich ja dann, trotzdem jetzt eigentlich die Buga gerade erst begonnen hat, konzeptionell ja fast dann schon machen, weil mit dem jetzigen Plan, der wird in keinem Fall ja da bleiben können, müsste ja ein Ausschnitt davon von euch dann diskutiert werden, was dauerhaft sinnvoll ist, mehrere Bäume oder eine bestimmte Aufenthaltsqualität oder so etwas.
Gute Idee, Herr Alke. Wir haben bei uns in den Verbänden tatsächlich eine Regel aufgestellt und die heißt, wer gute Ideen hat, muss sie auch umsetzen. Sonst ist es keine gute Idee.
Dann muss ich mal Kontakt zu dem Bürger aufnehmen, okay?
Ja, bitte.
Frank, zwei Fragen. Du hast jetzt geschildert, wie ihr mit den verschiedenen Verbänden zusammengearbeitet habt, in Vorbereitung auf die Gestaltung dieses Gartens der Verbände. Da liegen ja dann Erfahrungen zugrunde, da hat es also neue Kontakte gegeben oder neue, was weiß ich, Arbeitsweisen. Wie werden denn die Ergebnisse dieser Arbeit nach der Buga fortgesetzt?
Also die Idee zusammen hier in den Initiativen Sachen zu machen, auch konkret für die Buga was zu machen, die gibt es tatsächlich schon eine ganze Weile. Wir hatten uns mal als, Initiativkreis, als Arbeitskreis im Grunde halt der Gemeinschaftsgärten mal zusammengefunden, auch im Rahmen einer etwas größeren Veranstaltung. Das war hier ein Stadtteilfest in der Krempe Vorstadt, mit Radio Frei damals auch sogar zusammen und so. Da kann ich mich an den Tillmann erinnern, der das damals halt vorangebracht hatte. Haben da tatsächlich mehrere Sachen halt schon auch zusammengesammelt, was man denn nicht alles machen könnte. Und daraus ist damals schon entstanden die Stadt-Natur-Woche zum Beispiel, ne? So dass ja im Grunde über mehrere Schauplätze als solche halt irgendwie dann funktioniert, über über mehrere Einrichtungen, mehrere Themenreihen. Das kann halt wirklich von der kleinen Initiative in einem Gemeinschaftsgarten bis hin zum Naturkundemuseum erstmal alles mit betreffen. So ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, ne? So eine Art Veranstaltungsprogramm für die Öffentlichkeit halt irgendwie zu stellen, was vielleicht jetzt unter Pandemiebedingungen wieder auch wirklich ein konkreter Schritt wäre, sowas dann auch aufzustellen oder tatsächlich gemeinsam irgendwie sich dem Thema Schulhöfe und grüne Klassenzimmer halt zu widmen. Ne? Da gibt es ganz oft Anfragen, auch jetzt so über die Gartenschau tatsächlich zu sagen so, oh, das ist aber eine schöne Sitzstufenecke halt irgendwie, die brauchen wir für unseren Hof, der ist nämlich nur voller Asphalt für die Schulhöfe, ne? So dass man da tatsächlich auch gemeinsam über Ressourcen nachdenkt, über Mittelbeschaffung, über ehrenamtliche Einsätze und Koordination im Rahmen dieser Verbände, ne, die ja in allen Himmelsrichtungen in der Stadt Erfurt aufgestellt sind. So könnte man vielleicht gucken, okay, der Südosten wird halt koordiniert und gemanagt von den Art for Life bzw. Freien Garten Herrenberg-Leute. Ne? So Osten ist besiedelt. Wir haben dann tatsächlich auch im Westen halt mit der Streuobstwiese etc. halt irgendjemanden, den BUND aufgestellt, der sich da so ein bisschen halt in die Vernetzung stürzen kann. Da gibt es dann zum Beispiel auch große Freiflächen. Ich denke da an den alten Zentralschulgarten halt irgendwie, den man natürlich auch nochmal aufnehmen könnte halt, ne, so und gemeinschaftlich dann tatsächlich auch aufzustellen, weil für einen alleine wäre das wahrscheinlich auch zu viel. Also es gibt eine ganze Menge Ideen halt irgendwie, die man auch in dieser Bündelung halt dann tatsächlich dann auch aufstellen könnte. Es steht und fällt natürlich auch ein bisschen mit halt gemeinsamen Erfolgen. Ich denke, dass wir über unseren Bugergarten, der ja hier so der wirklich erste große gemeinsame Wurf ist und der bisher wirklich sehr erfolgreich dasteht, weil er einfach mal dasteht, ne, so dann tatsächlich auch weitermachen können. Also es hat sich bisher noch niemand ernsthaft gestritten. Es gibt halt keine Neidgeschichten da oben. Es ist halt irgendwie jeder zufrieden mit dem Garten. Es ist alles im Grunde bezahlt soweit. Und von daher ist das natürlich auch, man muss diesen Erfolg jetzt irgendwo auch sichern, feiern und dann gemeinsam tatsächlich eine Perspektive erarbeiten. Ne? So, und dass es dafür tatsächlich eine Menge Bedarf gibt, sehen wir auch an den Meldungen oben. Ne? So, sprich die Schulhöfe und so, was ich schon angesprochen habe. Das ist tatsächlich der Fall. Da ist viel zu tun.
Agenda 2030-Koordinator Frank Mittelstädt ist heute im Gespräch mit Josef Ahlke, Nadine Baumann und Richard Schäfer.
Frank, bei dieser allgemeinen Zufriedenheit, die du so geäußert hast, wie war denn, nachdem es jetzt fertig ist, es ist ja auch für die Buga im Prinzip ein Experiment gewesen und zu sehen, dass ihr das ehrenamtlich baut, wie war denn da die Reaktion, nachdem Sie das Ergebnis jetzt gesehen haben?
Gegen die meisten, ich sag mal, privaten Auftragnehmer da oben halt, haben wir doch ein recht gutes Verhältnis zu Buga gehabt. Oder auch jetzt immer noch zu unserem Bauwerk und Fortschritt. Es liegt aber, glaube ich, auch an der an der gemeinsamen guten Aufstellung. Also wir haben sowohl uns gesetzte Fristen halt, was Zuarbeiten angeht, von Bauabläufen, von Planungen etc., das gut einhalten können, obwohl wir natürlich uns zum Beispiel halt nicht wirklich treffen konnten. Wir haben alles über online gemacht, ne? So bis auf den Planungsworkshop. Das war aber auch im Sommer, da war das auch möglich, den im Rahmen eines Arbeitskontextes alles angemeldet und so über das Gesundheitsamt und so, das dann aufzustellen. Wir haben dort wirklich mit viel Engagement auch der Einzelakteure den Garten aufstellen können, und zwar unter den Augen der Buga-Verantwortlichen, die dann natürlich auch gesehen haben, dass es halt hier vorangeht, dass die Leute sich da reinhängen, dass wir unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Eigentlich war zum Beispiel die Idee für den Aufbau zu sagen, wie man einen Baum pflanzt, das müssen wir jetzt nicht irgendwie einer Firma überlassen, sondern das kann tatsächlich auch ein schönes Angebot sein für eine Bevölkerung, die dabei auch nochmal was lernt. Ne? So, und das geht mit Staudenpflanzen weiter, das geht halt irgendwie mit Einsatz von Recyclingmaterial, ob das nur irgendwie eine Kante ist oder halt überhaupt eine Materialkundegeschichte weiter, Weidenzäune flechten etc., die diese ganzen Einzelworkshops konnten wir im Grunde nicht machen, weil wir halt unter pandemischen Bedingungen hier irgendwas machen wollten. Das hat auch die Buga natürlich wahrgenommen, die Buga-Verantwortlichen. Und so, dass wir trotzdem vorangekommen sind, das, wie gesagt, ist dann immer wieder auch eine Frage von Engagement des Einzelnen, der Einzelnen. Und das war wirklich toll, das war wirklich zu sehen, dass da ganz, ganz viel Einsatz drin ist. Und wie gesagt, wir hatten da eigentlich nie Probleme. Im Gegenteil, auch die Buga hat ihren Beitrag dazu geleistet. Das haben wir frühzeitig auch schon splitten können, wer dafür was verantwortlich ist. Die Buga hat zum Beispiel ganzen Grundausbauten gemacht, hat den ganzen Wegeflächen, den ganzen Tragschichtflächen, im Grunde hier den grundhaften Ausbau, Wasserleitung etc., Strom, Internet, alles die Medien zur Verfügung zu stellen und anzuschließen. Das ist schon im Grunde ein großes Stück, ne, so dass wir im Grunde dann halt Mise en Place hatten quasi und da tatsächlich dann auch drauf bauen konnten, ohne dass wir da, wie gesagt, ansonsten saubere Arbeit einfach da die Fristen einzuhalten. Wie gesagt, da haben auch alle mit dran gezogen, ob das nur in den Konzepterstellungen waren, ob das halt in den Planungen, Ausführungsplanungen, in den einzelnen Schritten der Planung halt war. Das war, wie gesagt, viel Kommunikation, aber auch Leistung einfach wirklich toll gemacht, wirklich auch planerisch gut umgesetzt. Da oben ist einfach so. Man kann das im Moment nicht anders sagen. Deswegen sage ich auch, man muss die Erfolge tatsächlich auch betonen hier. Auch wie gesagt, das Lob an die Verbände. Ganz toll gemacht. Also das sage ich auch als Fachmann für Gartenlandschaftsbau.
Das sind ja jetzt eigentlich die perfekten Schlussworte gewesen. Magst du uns zum Abschluss noch sagen, wo Interessierte zukünftig aktuelle Informationen finden können, wenn sich denn was tun sollte in Bezug auf Veranstaltungen oder andere Angebote?
Na klar, die Buga als solche hat natürlich auch ihre Veranstaltungsabfragen drin. Also auch da haben wir unser Veranstaltungsprogramm im Grunde mit online, wo jetzt überall ein roter Stempel drüber ist, haben wir abgesagt, ne? So. Aber sie haben sich trotzdem die Mühe gemacht, alle einzupflegen, alle Veranstaltungen, nur um sie dann abzusagen. Es ist ja auch toll. Man muss ja auch irgendwie sehen, was für Anstrengungen bisher da drinne stehen. Ne? So, von daher finde ich, das ist ein guter Schritt, das tatsächlich trotzdem zu veröffentlichen, auch wenn es abgesagt ist. Da sind zum Beispiel alle unsere Veranstaltungen drin, die kann man auch nach Stichwort suchen und so. Wir arbeiten noch dran, das mit der Bürgerstiftung als Gesamtträger, das da auf der Internetseite halt mit zu veröffentlichen, bei der Bürgerstiftung, aber auch über Social Media rauszugeben. Ansonsten kann man sich allgemeine Infos holen über die erfurt.de Stadtverwaltungsseite, wo wir eine eigene Seite aufstellen, die auch im Moment schon online ist. Man kann die zum Beispiel über den QR-Code auf unseren Bannern im Garten tatsächlich aufrufen, um mal auch zu Hause nachzugucken, wer ist drin. Da kommen dann auch eigene einzelne Videos mit rein. Die haben wir fast abgedreht. Die einzelnen werden jetzt demnächst dann auch veröffentlicht, wo die ganzen Verbände halt an ihren Arbeitsschwerpunkten auch drin sind. Genau, da kann man sich dann halt ganz generell darüber informieren, wer hier alles mitmacht. Und Veranstaltung ist natürlich auch irgendwo jeder einzelne Verband, der sich hier dann auch präsentiert, inhaltlich dazu angehalten. So ist die Verabredung, das über ihre eigenen Kanäle halt zu veröffentlichen und dann diese Synergien über diese Vielzahl an Verbänden dann hier zu nutzen. Das wird sich natürlich zeigen, inwiefern das funktioniert, inwiefern da auch der Solidargedanke dann greift, halt, sobald es dann Veranstaltungen gibt.
Ja, vielen Dank, Frank, für diese Informationen. Vielen Dank den Mitstreitern Nadine und Josef für die interessanten Fragen. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Garten der Verbände und vor allem euer Ziel, viele Akteure zu erreichen, viele Initiativen auch hervorzurufen, dass euch das gelingt. Danke.
Ah, danke schön.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke meinen beiden Co-Moderatoren Nadine und Josef für ihre interessanten Fragen und bei Nadine bedanke ich mich vor allem für die neuen Einspieler und Jingles. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dieser Podcast ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte.